Versöhnt leben, das ist ja die Predigtserie, in der wir drinstehen. Und heute das Unterthema ist versöhnt mit Gott. Versöhnt mit Gott. Und ich kann nur nochmals wiederholen, alles, was wir auch im Lobpreis gesungen haben, was wir jetzt von Barbara und Samuel gehört haben, das ist eigentlich schon die Predigt für heute. Da kommt wie das Herz von dem zum Ausdruck, was es heißt, versöhnt zu sein mit Gott. Wir haben von Oliver letztes Mal gehört, dass Gott die Versöhnung gestiftet hat durch Jesus Christus, durch das, was er getan hat, und dass es darum geht, jetzt in diesem Versöhnungssieg zu leben, ihn zu beanspruchen, darin zu gehen. Und wenn wir das Zeugnis jetzt von Barbara und Samuel gehört haben, dann ist es genau das. Sie haben Gott einfach beim Wort genommen und haben ihm geglaubt, haben ihm vertraut, mit Kämpfen und allem. Gott hat ihnen aber immer wieder den Glauben erneuert, bestärkt, bestätigt. Und das ist eigentlich der Punkt der heutigen Predigt. Es hat mich sehr berührt in diesem Lied, wo es geheißen hat, Your goodness is running after me. Deine Güte rennt mir nach. Und genau darum geht es, wenn wir davon sprechen, versöhnt zu sein mit Gott. Da geht es nämlich nicht um uns, sondern da geht es um Gott. Eine kleine Geschichte, die von einem alten chinesischen Kaiser erzählt wird. Man wusste von ihm, er wollte das Land seiner Feinde erobern und sie alle vernichten. Später sah man ihn mit seinen Feinden speisen und scherzen. Du wolltest doch deine Feinde vernichten, fragte man ihn. Ja, ich habe sie vernichtet. Ich habe sie zu meinen Freunden gemacht. Für mich ist das eine Geschichte, die eigentlich auch in der Bibel stehen könnte, denn das ist ja genau passiert. Gott hat durch Jesus Christus uns zu seinen Freunden gemacht. Heute Morgen ist mir etwas Lustiges, Interessantes passiert. Mir ging ständig der Anfang eines Liedes durch den Kopf, das ich schon jahrelang nicht mehr gesungen habe. Das letzte Mal, als wir, die Männerriege und der Turnverein Zutzken von eidgenössischem Turnfest nach Hause kamen. Da haben wir das Turnerlied gesungen und da heißt es: Was zieht so munter das Tal entlang, eine Schar in weißem Gewand? Diese zwei Linien gingen mir durch den Kopf, diese Melodie, bis dahin. Und mir wurde sofort klar, da geht es jetzt nicht um die Turner. Früher, da waren die Turner ja eben weiß, oder? Das Turnerlied. Einige ältere Semester unter uns, die vielleicht auch einmal in einem Turnverein gewesen sind, kennen das. Die Schar in weißem Gewand. Das sind die mit Gott Versöhnten. Und darum oder dahin möchte ich jetzt noch einmal etwas unseren Fokus lenken. Kurz zusammengefasst, Ich möchte uns einfach mit ein paar Gedanken vor Augen malen, dass es Gott ist, der die Versöhnung stiftet und nicht wir. Es ist Jesus, der durch die geschlossenen Mauern gekommen ist zu seinen Jüngern und gesagt hat, Friede mit euch. Es ist Gott, der die Verbindung, Internetverbindung, um das Bild zu verwenden, wiederherstellt. Schaut, dass diese Verbindung klappt. Ein, zwei Bibelstellen dazu. Aus Römer 5, 10. Vers. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Die Geschichte. Kolosser 1. Denn es hat Gott gefallen, durch Jesus Christus alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Gott hat seine Feinde vernichtet, indem er sie zu seinen Freunden und Freundinnen gemacht hat. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde Gottes, so möchte ich uns ansprechen. Ich möchte einfach bei diesem Gedanken etwas bleiben, dass es Gott ist, der die Versöhnung gestiftet hat. Ich tue es aus einem ganz bestimmten Grund. Ich möchte da bleiben. Und da kam mir auch wieder etwas Sport in den Sinn und ich bin ein Sportbegeisterter und habe darum auch diese vorletzten zwei Wochen manchmal im TV oder oft Olympische Spiele geschaut. Und was ist da passiert? Wir haben viele Medaillen gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben doch gar nicht gewonnen, oder? Es waren doch jene, die in der Arena gekämpft haben, die haben gewonnen. Aber es ist doch klar, wir, die Schweiz, wir haben gewonnen. Und so ist es doch mit Gott. Es ist Gott, der in die Arena gestiegen ist. Und die Versöhnungsmedaille gewonnen hat. Er hat sie erstritten, aber er hat sie für uns gewonnen. Und das ist doch das, was schon der Prophet Jesaja viele Jahrhunderte vorher prophezeit, gesehen hat. Das berühmte Kapitel 53 im Buch Jesaja. Es war unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Und jetzt dieses Gewaltige. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wiederum in diesem Text, es ist ganz Gott, der handelt. So wie die Sportler die Medaillen gewonnen haben und wir gar nichts gemacht haben dafür, so ist es auch ganz Gott, der gehandelt hat. Er versöhnt uns mit sich. Nicht wir versöhnen uns mit ihm. Nicht wir versöhnen uns mit ihm. Warum betone ich das so, dass es Gott ist, der eben uns versöhnt hat und darum uns sieht, wie diese Schar in weißem Gewand. Du kommst dir vielleicht gar nicht als jemand vor, der ein weißes Gewand trägt, das für Reinheit, für Perfektion, für Schönheit und so weiter steht, für Sündlosigkeit steht. Du kommst dir vielleicht gar nicht so vor. Aber Gott sieht uns als diese Schar in weißem Gewand. Das ist der Sieg, von dem Oliver das letzte Mal gesprochen hat. Und es ist so zentral wichtig, dass wir in diesem Sieg leben und gehen und sein können. Und darum bleibe ich noch etwas bei diesem Punkt. Eine alltägliche Erfahrung. Ich liebe dieses Bild. Es erinnert mich an einen wunderbaren Abend während des ersten Lockdowns 2020. Traumhaftes Wetter. Wir mussten raus, Susanne und ich, und wir gingen bei uns im Dorf Zutzgen hinauf auf den Chriesiberg, weil wir den Sonnenuntergang sehen wollten. Und wir haben dort ein wunderbares Plätzlein. Wir setzten uns auf einen Holzschemel oder sogar einen Stuhl dort gewesen, genau, bei einer Feuerstelle. Und wir schauten einfach. Wir schauten so Richtung Krishona-Turm. Dort ging die Sonne dann unter. Man sieht das fast alles. Das ist diese Richtung, die auf dem Bild drauf ist. Und erlebten das einfach mit. Traumhaft. Wunderbar, wie die Sonne sich da hinuntersenkte, sich langsam verfärbte und dann verschwand. Doch, halt, eigentlich ist es doch ganz anders. Die Sonne geht nicht eigentlich unter. Es ist nicht die Sonne, die sich bewegt, sondern es ist die Erde, die sich dreht. Nicht die Erde ist der Mittelpunkt, das Zentrum, und die Sonne zieht quasi ihre Bahn über die Erde, sondern es ist umgekehrt. Wir wissen das, doch unsere Erfahrung, das, was wir sehen, erleben, das ist anders. Wir erleben die Sonne, die da zieht, am Morgen aufgeht und am Abend untergeht. Also diese erfahrene Wirklichkeit, das, was wir sagen, das ist doch so, das ist nicht wirklich so. Und doch ist es so, da ist eine Spannung. Für unser alltägliches Leben ist das ja unproblematisch. Wir können gut mit dieser Erfahrung leben. Wo es eben problematischer wird, jetzt auf unser Thema bezogen, ist dort, wo wir eben eine andere Erfahrung als wirkliche Erfahrung begreifen, erleben, aber eigentlich ist es eben ja nicht so. Ich erfahre mich persönlich ja auch irgendwie wie der Mittelpunkt. Ich bin da und ihr seid um mich herum. Das Leben dreht sich um mich herum. Ich sehe, was ist mit meinen Augen, höre mit meinen Ohren, realisiere meine Gefühle, die ich habe euch gegenüber zum Beispiel. Ich bin im Mittelpunkt. Und das ist wahrscheinlich ganz normal, einfach menschlich. Wir können ja nicht in dem Sinn aus uns herausstehen. Eine alltägliche Erfahrung. Es ist die Gefahr jetzt, dass wir diese Erfahrung eben auch auf Gott übertragen. Wie äußert sich das? Ich nehme das Beispiel des Gefängnisaufsehers in Philippi. Als Paulus und Silas auf wunderbare Weise gerettet wurden und der Gefängnisaufseher entsetzt war, verwundert über das, was Gott da getan hat, und sich auch als ein sündiger Mensch erkannte, ein Mensch, der verloren ist. Was sagt er zu Paulus: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Das ist die Frage des Menschen, der sich im Mittelpunkt sieht, Mittelpunkt fühlt. Was muss ich tun? Was muss ich tun, damit meine Beziehung zu Gott besser wird? Was muss ich tun, damit ich diese Sache wieder in Ordnung bringen kann? Und so weiter. Das kann immer wieder ganz wichtig sein und ist wie die eine Seite der Medaille. Aber die andere Seite, die, ich sage jetzt einmal, die entscheidendere Seite, das ist die, dass eben es Gott ist, der das Entscheidende tut. Nicht ich bin im Mittelpunkt, um den sich auch Gott irgendwie noch kreist, sondern es ist Gott, der das Zentrum ist. Er ist der Entscheidende. Der Gefängnisaufseher hat gefragt: Was muss ich tun? Eine, sage ich jetzt einmal so, angemessenere Frage wäre gewesen: Was hat Gott getan? Oder was tut Gott, um mich zu retten? Das ist die Frage des Glaubens. Das ist dieser Glaube, den ich bei Samuel und bei Barbara gespürt habe. Gott, was tust du? Was ist deine Güte, die uns nachrennt? Was tut sie? Was tust du, Gott? Ich erinnere mich noch gut an das erste Mal, als ich das erkannte, was Gott durch Jesus Christus für mich getan hat. Ich war sehr überwältigt. Das war eine Offenbarung, die mir der Heilige Geist geschenkt hat. Und als dann die Person, die mir das alles erklärte, als sie mich fragte: Ja, möchtest du diese Freundschaft, die Gott dir da anbietet? Möchtest du dieses Leben? Möchtest du das auch? Da musste ich gar nicht mehr entscheiden. Es war so klar. Natürlich, das will ich doch auch. Wenn Gott mich als sein Freund sieht und mir all seine Liebe schenkt, dann will ich das doch und auch sein Freund sein. Da hat etwas angefangen. Da hat etwas angefangen. Vielleicht bist du jetzt genau auch als ein solcher Mensch hier, der dem aufgeht, was Gott für dich schon getan hat und der du sagst: klar, das möchte ich doch auch. Dann hast du sicher Gelegenheit, das auch festzumachen nachher mit dem Ministry-Team im Gebet, und wir werden dann auch noch dafür beten. Was einfach klar ist: Wir müssen dafür nichts tun. Du musst nichts tun. Du darfst einfach dein Herz öffnen und das annehmen. Kannst du dir vorstellen, wie wenn Gott dir die Hand hinhält, und was du tun darfst, ist einfach in diese Hand einschlagen. Die Bibel nennt das Glaube, Vertrauen. Es war mir einfach wichtig, das hervorzuheben. Natürlich ist dann das konkrete Leben mit diesem Gott. Da kommt vieles dazu. Aber es ist immer von dieser Grundposition aus: Er hat uns, dich, mich mit sich versöhnt. Er sieht uns als Versöhnte. Gott hat kein Problem mit dir. Und auch mit mir nicht. Ich selber habe möglicherweise ein Problem mit mir und andere haben ein Problem mit mir. Aber Gott hat kein Problem mit dir. Er sieht dich als seine Freundin. Als sein Freund. Jesus hat sogar zu Judas gesagt: Freund, als der ihn verraten hat. Jesus sieht dich, Gott sieht dich als sein Freund, als seine Freundin. Das ist ja der Sieg, den er errungen hat für dich. Und in diesem Sieg dürfen wir gehen, sollen wir gehen. Also noch einmal, kurz zusammengefasst, vergessen wir nicht, die Erde dreht sich um die Sonne und nicht umgekehrt. Und die Erde wird von der Sonne gehalten und versorgt. Und so ist es auch bei Gott. Er ist der Mittelpunkt, er versorgt uns. Er macht uns zu seinen Freunden. Er wartet nicht darauf, dass wir uns endlich bequemen, einen Schritt auf ihn zu machen. Er hat schon längstens die entscheidenden Schritte auf uns zugemacht, uns versöhnt mit sich selbst und uns zu seinen Freunden gemacht. Lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir einfach jetzt zuerst, dass du uns zu deinen Freundinnen, zu deinen Freunden gemacht hast. Du hast es getan und hast dafür den höchsten Preis bezahlt. Einfach weil das dein Herz ist, weil du uns liebst, weil du die ganze Welt liebst, auch diese ganze so geschundene Welt, wo so viel drunter und drüber geht. Aber du schaust sie durch deine Augen der Liebe und Versöhnung, schaust du sie an. Du hast kein Problem mit niemandem. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir für dieses wunderbare Geschenk. Du siehst jetzt auch jene unter uns, die wie der Aufseher in Philippi fragen, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und ich danke dir, dass du sie jetzt einfach anschaust, mit deinen Augen voller Liebe und ihnen noch einmal in ihr Herz sagst, du, ich habe alles für dich schon getan, nimm es, schlag ein in meine ausgestreckte Hand. Und so bitten wir, Vater, dass du ihnen hilfst, dir ihre Hand zu geben, dir ihr Herz zu geben, ihr Ja zu geben. Und somit deine Freundschaft zu ergreifen. Ja, Vater, noch einmal, du hast uns durch das Versöhnungswerk deines Sohnes zu deinen Freunden gemacht. Und jetzt bitte ich dich, dass du uns hilfst, dieser deiner Freundschaft immer mehr zu vertrauen. In allen alltäglichen Dingen, in den kleinen und großen. Und ich danke dir noch einmal für das Zeugnis von Barbara und Samuel, das uns, mich so ermutigt hat. Und wir segnen sie und sie sollen noch viel größere solche Erfahrungen machen. Ja, hilf uns allen, dieser deiner Freundschaft zu vertrauen. Und du bist dieser gute Freund. Deine Güte rennt uns nach. Und darauf möchten wir mit unserem Leben antworten. Und da brauchen wir deine Hilfe, damit unser Leben immer mehr dem zu entsprechen beginnt oder immer mehr dem entspricht, was es heißt, dein Freund zu sein. Du bist geduldig mit uns, du hilfst uns, manchmal auch durch Schwierigkeiten. Aber du bleibst dran und das macht mir große Hoffnung. Und ich danke dir einfach noch einmal, unserem Freund, dir, unserem großen, wunderbaren Gott, dessen Güte uns nachrennt. Amen.